herzlich willkommen bei Inside Yourself, deinem Podcast über die Welt in dir. Mein Name ist Sinja Glück. Ich bin zertifizierte Coach für holistische Gesundheit, die dich dabei unterstützt, in deine volle Stärke zu kommen, damit du dich auf die Dinge fokussieren kannst, die dir wirklich wichtig sind. In diesem Podcast entdecken wir gemeinsam, dass deine innere Welt bestimmt deine äußere Welt nicht nur so dahergesagt ist, sondern eigentlich dein stärkster Hebel. Und hier erfährst du, warum. Hey und willkommen zurück zum zweiten Teil des Interviews mit Sebastian Dietrich. Falls du letzte Woche schon reingehört hast, dann bist du nun bestens aufgeklärt, was es mit Epigenetik auf sich hat und wie diese auf deine Gene wirkt. Im zweiten Teil des Interviews schauen wir unter anderem darauf, wie wir zu einem gesunden Schlaf finden können, warum Cortisol besser ist als sein Ruf, wie und wann Nahrungsergänzungsmittel helfen können und inwiefern dein Mindset deine Gene verändert. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und spannende Erkenntnisse beim Zuhören dieses Interviews. Und wie schaut das dann aus? Also wenn ihr diese ganzen, die Anamnese gemacht habt, wenn ihr alle Informationen zusammengetragen habt, was ist dann so der erste oder die ersten drei Schritte, die ihr dann unternehmt, damit alles wieder in Balance kommt? Kann man das so pauschal sagen oder ist das halt auch wieder sehr individuell?
Super Frage, weil wie du schon merkst, wir haben jetzt einen Haufen Informationen gesammelt. Wo fange ich an? Und das Spannende daran ist jetzt, dass all diese Mechanismen, die beeinflussen sich auch gegenseitig. Das heißt, das eine kann das andere auslösen und so weiter. Deswegen gibt es auch häufig, oder es gibt so zwei, drei Standardprofile, die immer wieder vorkommen. Und anfangen tun wir aber immer mit dem Schlaf. Da der Schlaf einfach so eine große Auswirkung hat auf unterschiedlichste andere Bereiche im Körper, ist das eigentlich das Erste, was wir versuchen auszubalancieren und zu optimieren. Nach dem Schlaf kommt dann das Verdauungssystem, eben auch wegen der Wichtigkeit der Darmbakterien und deren epigenetischen Einfluss auf uns. Und nach Darmbakterien ist dann Hormonsystem im Endeffekt am Ende dran. Mhm. Schlaf, Darm und Hormonsystem.
Und wie macht, also Schlaf gut, da kann man jetzt nichts essen oder könnte man wahrscheinlich schon, dass man... Würde man ja schauen, vielleicht nimmt jemand sehr viel Koffein am Tag zu sich oder sehr spät, dass er sehr spät isst und deswegen schlecht schläft. Aber wie geht ihr da dann genau vor, um das auszubalancieren?
Auch wieder sehr individuell. Klar, das Thema Kaffee ist natürlich auch dominant. Wir schauen uns dann auch wieder die Genetik an. Bin ich ein schneller Koffeinverstoffwechsler oder ein langsamer Koffeinverstoffwechsler? Da muss ich nicht unbedingt in die Gene reinschauen. Das weiß ja derjenige eigentlich selbst. Wenn er sagt, wenn ich nachmittags Kaffee trinke und ich kann dann abends nicht mehr einschlafen, weil ich zu zappelig bin, dann weiß ich schon, dass ich ein langsamer Verstoffwechsler bin. Dann werde ich Koffein einfach langsam abbauen. Spannende ist dann auch, dass Melatonin, also unser Schlafhormon, vom gleichen Enzym abgebaut wird. Das heißt, der ist dann auch jemand, der Melatonin sehr langsam abbaut. Hingegen derjenige, der eben Koffein sehr schnell abbaut, der baut auch Melatonin sehr schnell ab. Das heißt, es kann sein, dass derjenige vielleicht Einschlafprobleme hat, weil er sein Melatonin sehr schnell abbaut. Das ist dann eben was wir uns individuell anschauen. Mhm. Aber zur Ernährung, ganz klar, wir schauen dann natürlich auch das Ernährungsverhalten an. Wir wollen eigentlich hingegen, so wie wir das früher immer gemacht haben, war immer so die klassische Herangehensweise, abends keine Kohlenhydrate, eher morgens zuführen. Wir machen es heute eigentlich genau andersrum. Weil es hat irgendwie nie wirklich so viel gebracht. Heute macht es viel mehr Sinn, wenn wir abends die Kohlenhydrate zunehmen und fett- und proteinreich in den Tag starten. Weil dann habe ich morgens und mittags keine Energieschwankungen, indem ich den Zucker meide und starte mit einem hohen Energielevel und suche mir dann abends die Kohlenhydrate und die Kohlenhydrate, die unterstützen dann sogar mein Einschlafen. Warum? Wenn ich Kohlenhydrate esse, dann wird Insulin produziert, um den Zucker in die Zelle zu befördern. Und Insulin ist was, was meinem Stresshormon, dem Cortisol, entgegenspielt. Das heißt, ich sorge dafür, dass ich abends runterfahre.
Ist das dann aber sicherlich nicht die klassische hier Mac and Cheese, so Pasta oder so mit viel Käsesoße, sondern schon eine andere Art von Kohlenhydrate, von denen du sprichst, oder?
Genau. Das sind natürlich solche Sachen, so dann klar, die großen Gegner versuchen wir sowieso zu meiden. Ne? Dementsprechend, aber wenn wir von Kohlenhydraten sprechen, wäre das dann eher sowas wie Stärkehaltiges, wie Reis oder auch Kartoffeln. Kann man auch durchaus essen und dann, wie gesagt, dementsprechend eben abends. Natürlich nicht zu spät, um dann auch das Verdauungssystem dann nicht zu sehr belasten abends, also 2-3 Stunden vorm Einschlafen halt eben. Und dann kann ich quasi so mit meinem Schlaf unterstützen. Über die Ernährung, kann natürlich auch durch die Kohlenhydratzufuhr zusätzlich noch meine Serotoninproduktion anheizen, also dieser Neurotransmitter, der so wohlfühlend ist. Mhm. Und dann sorge ich einfach auch noch dazu, dass ich abends ein bisschen mehr runterfahre. Das kann ich über die Ernährung machen, aber ich kann natürlich auch noch Nährstoffe zuführen, um dann mein Einschlafen zu unterstützen. Zum Beispiel, einfach gesagt oder ganz klassisch, ist sowas wie Magnesium. Magnesium ist einfach was mich so ein Relaxanz, es fährt mich runter. Jetzt muss man wissen, wenn man Magnesium supplementiert, dann kommt das nie in einer reinen Form. Es ist immer an irgendwas gebunden. Das Klassische aus der Apotheke ist sowas wie Magnesiumcitrat, das kennt man. Das schmeckt dann eben so ein bisschen zitronenartig wegen der Zitronensäure. Und wenn jetzt Magnesium beispielsweise an die Aminosäure Glycin gebunden ist. Und Glycin ist ein inhibierender Neurotransmitter. Also der fährt mich auch runter. Das heißt, wenn ich abends Magnesiumglycinat zu mir nehme, dann unterstütze ich mein Einschlafverhalten. Dann werde ich einfach ein bisschen mich runterfahren. Das ist eigentlich auch die erste Herangehensweise, also den Schlaf versuchen zu unterstützen mit Nährstoffen. Wenn das dann immer noch nicht so gut funktioniert, dann würden wir vielleicht sowas zuführen wie eine Kräutermischung. Und wir arbeiten viel mit Kräutern, vor allem aus dem Ayurveda, aus der traditionellen chinesischen Heilmedizin, aus der russischen Heilmedizin. Und da gibt es super Sachen. Die sind zum einen natürlich und zum anderen funktionieren die sehr gut. Und das mag dann sowas sein wie vielleicht ein Ashwagandha. Das mag dann sowas sein wie ein Bacopa monieri aus der TCM. Und das, wie gesagt, fährt mich dann zusätzlich noch runter und es hat einen Effekt auf den Körper, dass es Cortisol blockiert, nenne ich jetzt mal. Oder sage ich jetzt mal. Mhm. Wenn ich jetzt eben sehr gestresst, meinetwegen abends versuche, ins Bett zu gehen, kann ich einschlafen, dann nehme ich eben so eine Kräutermischung und dann wird Cortisol an den Rezeptoren blockiert und kann nicht mehr wirken. Mhm. Und dann wird quasi das Einschlafverhalten unterstützt.
Spannend, ja.
Es geht weiter,
bitte rede weiter, ich unterbreche nicht mehr.
Es mag ja auch sein, dass das noch nicht funktioniert. Also wir haben wirklich auch Fälle, wo eben große Schlafprobleme da sind und dann mag eben so eine Nährstoff- oder auch Kräutergabe nicht ausreichen. Der nächste Schritt wäre dann zum Beispiel über Melatonin zu arbeiten, dass man sagt, man gibt 1 Milligramm Melatonin, also Schlafhormon, ist auch frei verfügbar heute, einfach kann man kaufen, hat auch sehr, sehr viele positive Auswirkungen, es gibt keine Abhängigkeit davon. Von daher, das Einschlafverhalten könnte ich dann eben zum Beispiel im dritten Schritt über Melatonin optimieren oder verbessern. Und wenn ich jetzt jemand bin, der kein Problem hat mit dem Einschlafen, sondern vielleicht mit dem Durchschlafen, das heißt, ich habe Schwierigkeiten mit der Schlafqualität und wache immer wieder auf, dann kann ich die Tiefschlafphase auch so ein bisschen unterstützen, auch über Nährstoffe, auch über die Regulation unserer Botenstoffe, über Neurotransmitter. Und wir wissen, dass die Aminosäure GABA auch die Produktion des Neurotransmitter GABAs unterstützt, was eben die Tiefschlafphase dann steigert. Mhm. Okay. So werden quasi die Schritte, langsam anzufangen, je nach Intensität vielleicht das ein oder andere mehr geben.
Das heißt, also ihr schaut halt erstmal, was ihr über die natürliche Ernährungsweise, also über ganz normal Obst, Gemüse, nicht die Nudeln mit Käsesoße, was ihr da hinbekommt und supplementiert halt dann wirklich sehr speziell für bestimmte Verhaltensmuster, die sich da zeigen oder Ausprägungen.
Genau, also sehr, sehr individuell, so wie du schon sagst, je nachdem, was der Kunde eben mitbringt. Das Ziel muss erstmal sein, schnellstmöglich seinen Schlaf wieder auszubalancieren, weil der Schlaf eben so große Auswirkungen hat auf unsere anderen Systeme. Ziel ist natürlich letzten Endes, dann nicht mehr mit den unterstützenden Mittelchen wie Melatonin oder GABA oder sonst was auszukommen. Dennoch, um den erstmal wieder auszubalancieren, ist es einfach super, dass wir die Möglichkeit haben, um darauf zurückzugreifen. Ja. Und das ist nicht sowas wie ein Schlafmedikament, sondern wir haben ja keine negativen Auswirkungen auf den Körper. Ganz im Gegenteil, es sind positive Sachen.
Das heißt, man hilft ein bisschen, man gibt ein bisschen Starthilfe, so wie bei so einem kleinen Feuer, was man erstmal so, wie sagt man, auf Englisch sagt man Kindle, also so zum Flammen bringt und dann irgendwann kann der Körper das dann von alleine übernehmen.
Absolut, genau so ist es.
Okay, spannend. Und jetzt sind wir ein paar Mal schon wieder auf das Cortisol gekommen. Also du hattest es auch im Zusammenhang mit Insulin genannt. Genau, wollen wir da einmal tiefer eintauchen oder hast du noch was anderes im Kopf, was wichtig ist zu erwähnen, wenn es jetzt nochmal zu dem Thema, zu eurem Modell und eurer Vorgehensweise geht, den Klienten von Balance zu Optimize zu Enhance zu bringen?
Nee, sehr gern. Also Cortisol hat natürlich, passt ja zu dem Thema Schlaf auch gerade, weil eben vor allem die Cortisolprofile immer wieder auch gleichzeitig natürlich Schlafprofile mitbringen, weil eben abends zu viel Cortisol vorhanden ist und Cortisol auch der Gegenspieler von Melatonin ist, von unserem Schlafhormon. Mhm. Dementsprechend mag das schon die Ursache dafür sein, dass ich einfach nicht einschlafe. Und Cortisol hat tatsächlich in der breiten Masse so einen negativen Ruf. Und man sagt immer Stresshormon, Cortisol als was Schlechtes. Und eigentlich ist Cortisol aber was Gutes. Und was Cortisol macht, ist eben Folgendes. Cortisol wird ja produziert, wenn wir einem Stressor ausgesetzt sind. Beispiel, das Zebra in der Savanne hat vor sich den Löwen und der Löwe jagt das Zebra. Und was passiert? Das Zebra wird erstmal anfangen, Cortisol zu produzieren. Und das Cortisol ist ein abbauendes Hormon. Und das heißt, es macht Folgendes. Alle möglichen Energiespeicher werden erstmal abgebaut und dann in der Blutbahn zur Verfügung gestellt, dass wir im Falle des Zebras, dass das Zebra abhauen kann. Oder eben, dass wir uns vielleicht stellen können, wenn es zu einem Kampf kommt. Das heißt, wir brauchen die Energie. Ohne das Cortisol hätten wir die Energie überhaupt nicht, um zum einen jetzt im Überlebenskampf abzuhauen oder uns zu stellen, aber heute auch im Alltag, damit wir performen. Das heißt, solche Sachen wie vielleicht Nervosität vor einer großen Gruppe zu sprechen, die Herzfrequenz geht hoch, das sind alles positive Auswirkungen des Cortisols. Weil das Cortisol, wie gesagt, uns dazu veranlagt, dass wir überhaupt der Situation Herr werden, mit dem Stressor fertig werden.
Und nur was eben häufig... Entschuldige, wir sind dann auch fokussiert in dem Moment, gell?
Ja. Genau, richtig. Nur was eben häufig passiert, ist, dass man den Leuten einredet, Cortisol ist schlecht und Cortisol macht krank. Und dann glaubt man das natürlich auch. Mhm. Und da gibt es super, super Studien aus der Neuropsychologie. Und eine Studie zum Beispiel untersucht zwei Gruppen. Der einen Gruppe sagt man eben, Cortisol macht krank, so wie man das klassisch kennt. Und die andere Gruppe wird dann instruiert, so wie ich das jetzt auch gerade versucht, dass es eben positive Auswirkungen hat etc. Und die Studie wird über 9 Jahre begleitet. Und dann gibt es natürlich auch Todesfälle. Das ist eine ziemlich lange Studie. Letzten Endes kommt bei raus, dass 48% derjenigen, denen man gesagt hat, dass Cortisol krank macht, die wurden krank. In der Gruppe, zu denen man gesagt hat, Cortisol ist positiv und es unterstützt dich, wurden 0,0% erkrankt. Also das finde ich super, super spannend. Das heißt, einfach im Umkehrschluss, das Mindset ist wahnsinnig wichtig. Und es hat eben auch, um jetzt da vielleicht mal so ein bisschen auszuschweifen, auch einen epigenetischen Hintergrund. Wenn man bedenkt, Bruce Lipton zum Beispiel oder auch Joe Dispenza, die vor allem für das Thema Epigenetik und Mindset oder zu dem Thema sprechen, wir wissen eben heute, dass einfach nur unser Mindset unsere Gene verändert. Und dazu brauche ich keinen schlechten Schlaf, dazu brauche ich kein schlecht funktionierendes Verdauungssystem oder Umweltgifte, sondern allein unser Mindset, unser Gedankengang kann unsere Gene positiv oder auch negativ beeinflussen. Und da gibt es super, super Studien auch zu oder auch tatsächlich Beobachtungen. Es gibt Studien, die zeigen, wenn ein Mensch in einen Raum tritt, das sind physikalische oder Studien aus der Physik, wenn ein Mensch in einen Raum tritt, dann verändern sich die Biophotonen. und dementsprechend aber zu seinen emotionalen Verhalten.
Was sind Biophotonen? Das heißt, wenn
Biophotonen sind Sachen, die wir tatsächlich nicht sehen, und aber sie uns trotzdem umgeben. Und es ist ja auch so, dass wir umgeben sind von einem Energiefeld. Also jeder Mensch zum Beispiel auch endet nicht dort, wo eben seine Haut oder vielleicht sichtlich sein Körper endet, sondern jeder hat sowas wie ein Energiefeld um sich. Nur weil man es nicht sehen kann, heißt es nicht, dass da nichts ist. Es ist einfach für unser Auge erstmal nicht sichtbar oder auch tatsächlich für unser Gehirn erstmal nicht wahrnehmbar. Und das hat mir ein Kollege von mir mal versucht zu erklären, der ist ein Neurologe, der Dr. Eckert. Der hat mir gesagt, wir können sowas wahrnehmen wie ein Energiefeld. Nur manche mehr und manche weniger. Also du hast sicherlich mal von Menschen gehört, die sind sehr sensibel, die fühlen dann, wenn sich Energien vielleicht verändern, genau richtig, meine Frau genauso. Aber auch manche, die fühlen überhaupt nichts. Und das hat eben einfach mit der Sensibilität zu tun. Warum wir das generell oder warum das nicht jeder wahrnehmen kann, ist einfach, weil unser Cortex keinen Bereich hat, der diese Energiefelder abbildet. In unserem Cortex gibt es zum Beispiel Bereiche, die nehmen Vibration auf, die nehmen Schmerz auf, die nehmen Licht auf, Farben auf. Und es gibt halt nichts, was unser Cortex aufnehmen könnte oder keinen Bereich, der für diese Energiefelder verantwortlich ist. Das heißt aber nicht, dass wir es nicht wahrnehmen können. Also man nimmt dann eben irgendwas wahr und man kann es tatsächlich auch trainieren. Und das, wie gesagt, sind Energiefelder. Photonen sind dann quasi einfach Energiebündelchen, die sich im Raum befinden. Und die sind veränderbar allein durch unsere Emotionen. Und was rauskam in dieser Studie, Menschen können eben Biophotonen beeinflussen, allein über ihre Emotionen. Das ist super, super spannend. Und dann gab es eine andere Studie. Ich hoffe, ich schweife jetzt nicht zu weit aus.
Ich finde das super spannend.
Was untersucht wurde, ist, und zwar, man hat einem Menschen DNA entnommen, das heißt ein Teil seiner Genetik, und hat diese DNA in die Petrischale gegeben. Und man hat dann die Petrischale in einen anderen Raum gebracht, hat dem Menschen dann über Fernsehen, über Bilder unterschiedliche Emotionen versucht zu verabreichen. Was man entdeckt hat, dass nicht nur sich, während er diese unterschiedlichen Bilder aufgenommen hat, sich in seiner DNA was verändert hat, sondern eben auch in der DNA, die im anderen Zimmer war, also in seiner eigenen DNA in der Petrischale. Man ist dann einen Schritt weiter gegangen und hat die Petrischale bis zu 40 Kilometer von ihm entfernt, das gleiche Experiment nochmal gemacht, und man hat festgestellt, dass sich unabhängig von Zeit und Raum seine DNA verändern kann, wenn ihm unterschiedliche Emotionen eingespielt werden. Da sind Menschen hingegangen, die haben beide Studien kombiniert, und was rauskam, ist einfach, dass wir Menschen über unser emotionales Verhalten die Welt beeinflussen. Denn wir sind alle Menschen eins, ne? Über dieses Energiefeld, beziehungsweise es gibt nicht das Energiefeld, sondern wir sind auch das Energiefeld. Ja. Also jeder ist mit jedem connected, und somit können wir quasi über unsere Emotionen epigenetische Einflussfaktoren mitbringen. Das ist das, was tatsächlich auf Joe Dispenza oder auch auf Bruce Lipton zurückgeht.
Super spannend, und das erinnert mich gerade daran, dass ja auch Zwillinge, wenn sie nicht auf dem gleichen Kontinent leben, ja trotzdem eine sehr, sehr starke Verbindung haben. Und jetzt muss man nicht vielleicht genetisch irgendwie verwandt sein und ein Zwilling sein, um diese Fähigkeit zu haben oder das zu spüren. Du sagst, man kann es trainieren, aber das geht ja auch in die Richtung, oder?
Ich vermute, ja.
Ja.
Also ich kenne dazu nichts, aber es hört sich definitiv so an. Wir sind alle in irgendeiner Form connected, und das eben über dieses Energiefeld. Und das ist schon eben spannend. Und jetzt eben auch nochmal zurückzukehren auf das Thema Cortisol. Da ist eben Mindset wahnsinnig entscheidend, was das Thema Cortisol angeht. Denn eigentlich ist Cortisol was Positives. Selbstverständlich ist es dann so, wenn ich einen sehr, sehr stressigen Lifestyle habe, dass ich natürlich schauen muss, in erster Linie klar, dass ich mein Mindset auch anpasse. Aber natürlich brauche ich auch sowas wie stressausgleichende Maßnahmen, Ich muss natürlich auch schauen, dass wenn ich so viel Stress habe, dass ich mit Nährstoffen versorgt bin. Weil wenn unser Nervensystem vor allem auf diesem stressigen Ast sich befindet, dann ist eben dieser andere Ast, dieser Ruheast, ist nicht mehr oder kann nicht mehr so dominant sein. Der ist aber auch maximal wichtig, dieser Ruheast. Der unterstützt zum Beispiel unser Verdauungssystem. Das heißt, wenn wir ständig in diesem Stressast uns befinden, der Sympathikus auch heißt, dann wird das Verdauungssystem irgendwann darunter leiden. Dann mag das eben zu Darmproblemen führen. Und dann, wenn ich Darmprobleme habe, dann kann ich nicht mehr so gut Nährstoffe aufnehmen. Auch wenn ich mich vielleicht gesund ernähre, kriege ich die Nährstoffe vielleicht auch gar nicht mehr absorbiert. Dann bin ich in so einer Teufelsspirale, verbrauche viel, viele, viele Nährstoffe, bedingt durch meinen Stress, und nehme aber gleichzeitig extrem wenig auf. Mhm. Und dann kann das zu Mängeln führen und zu wieder anderen Problemen im Organismus. Okay.
So spannend. Also ihr schaut da wirklich sehr, sehr ganzheitlich drauf auf den Menschen und genau auf alles eigentlich, was einen Einfluss auf nicht nur auf physikalisch haben kann, sondern eben auch mental und emotional. Also ihr guckt da, ihr seht es halt wirklich sehr, ja, holistisch an der Stelle.
Absolut. Also kann man genauso sagen. Und jetzt vielleicht auch nochmal meinen Satz aus der Einleitung. Epigenetik ist tatsächlich alles. Ne? Ja. Es sind unsere Gedanken, es ist eben Bewegung, es ist Verdauungssystem, es sind Umweltgifte, es ist der Schlaf. Epigenetik ist all das, was uns und unsere Gene im Endeffekt beeinflusst.
Hm. Oh, ich könnte Stunden mit dir weiterreden. Ich weiß aber, dass wir ein bisschen kleines zeitliches Limit haben und wird so langsam Richtung Abschluss kommen. Es kommen noch ein paar Fragen.
Gerne.
Du hattest angesprochen, mentale Leistungsfähigkeit steigern. Also du hast, dass das halt eben über eure Maßnahmen auch möglich ist. Kannst du da nochmal so ein paar Gedanken zu teilen, wie ihr das macht? Ist das dann über Supplementierungen auch wieder oder wie läuft das ab?
Also auch da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen, wie man jetzt die mentale Performance unterstützen kann. Es gibt da natürlich so was wie, also viele Biohacker, die gehen dann tatsächlich auch auf sowas zurück wie Alderal. Das ist einfach quasi eine Droge. Ne? Mhm. Sowas gibt's auch. Wir machen sowas nicht. Was gibt's noch? Es gibt sowas wie Microdosing. Was macht man beim Microdosing? Da verabreicht man Drogen wie zum Beispiel LSD oder auch Psilocybin aus Mushrooms oder auch Ketamin in sehr, 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 sehr geringen Dosen und macht sich der positiven Auswirkungen dieser Substanzen auf unser Nervensystem oder auf unser Gehirn, macht man sich zugute. Und es gibt aber auch sowas wie Nootropics. Und Nootropics sind zum Beispiel einfach nur Kräuter. Das heißt, man macht Ähnliches. Man versucht einfach nur neuronale Verbindungen in unserem Gehirn zu unterstützen mit unterschiedlichsten Kräutermischungen. Also wir wissen zum Beispiel, dass Kraut A den Pfad A in unserem Gehirn unterstützt, Kraut B unterstützt den Pfad B. Jetzt ist es aber auch so, dass die Kräuter mit sich selbst auch Verbindungen eingehen und dann wiederum andere Strukturen im Gehirn verstärken oder Verbindungen verstärken. Das nennt man Stacking. Das heißt, einfach nur einen exponentiellen Faktor haben oder eine exponentielle Verstärkung haben. Das heißt, man sucht sich jetzt in so einem Neuropfad aus, wie zum Beispiel, nehmen wir mal ein Beispiel raus, die Produktion von Acetylcholin. Das ist ein Neurotransmitter, der wird benötigt vor allem für Lernvermögen, Erinnerungsvermögen, Aufmerksamkeit, Fokus. Also wenn wir einfach geistig performen müssen, dann muss dieses Acetylcholin produziert werden und vor allem aber auch verfügbar sein und darf aber auch nicht zu schnell abgebaut werden. Und so haben wir jetzt im Endeffekt schon drei Herangehensweisen, wie wir diesen Pfad optimieren können. Das heißt, wir könnten Nährstoffe geben, um die Produktion zu steigern. Wir könnten Nährstoffe geben, um den Abbau zu hemmen. Und wir können Nährstoffe geben, damit dieses Ding länger wirkt. Und das ist quasi die, was hinter Stacking steht. Also wir nehmen uns Nährstoffe und Kräuter raus, die diese drei Funktionen unterstützen, um gleichzeitig einen exponentiellen Outcome zu haben. Mhm. Und das ist eben zum Beispiel das Acetylcholin, wie gesagt, für Fokus, Aufmerksamkeit, Lernvermögen etc. Wir schauen uns auch an, wie sich Dopamin, also ein anderer Neurotransmitter, Glückshormon auch genannt, wie kann ich das Dopamin unterstützen? Wir wissen, die Aminosäuren Phenylalanin, Tyrosin, das sind die Vorstufen von Dopamin. Das heißt, die kann ich geben, kann dann auch gleichzeitig dafür sorgen, dass Dopamin eben wiederum nicht schnell abgebaut wird. Und so wäre quasi die Herangehensweise, um da die neuronale oder geistige Leistungsfähigkeit zu unterstützen. Und das funktioniert wahnsinnig gut. Also es gibt sowas, ich hätte das gerne mal früher gehabt in meiner Schulzeit, weil ich war so ein typischer Procrastinator, sagt man ja auf Englisch. Mhm. Jemand, der sie ablenkt.
Ein Aufschieber, genau. Ach so.
Aufschieber, genau. Ja. Also wenn ich habe dann Gott sei Dank immer in der Bibliothek früher gelernt, weil dann konnte ich mich nicht ablenken lassen. Aber wenn ich dann zu Hause war, dann hatte ich dann doch mal eher die Wohnung aufgeräumt oder mir was zum Essen gemacht oder irgendwas ganz anderes gemacht. Hm. Aber sowas gibt's heute tatsächlich in Form dieser Nootropics, kann man das komplett ausschalten. Und man ist im Tunnel, man ist im Fokus, man kann stundenlang mental performen. Das ist super spannend.
Und wie gesund ist es, das zuzuführen? Macht man das dann wirklich nur in Phasen der Höchstleistung oder kann man das jeden Tag nehmen? Wie schaut es da aus?
Also das ist jetzt natürlich das super Spannende daran, dass vor allem über die dauerhafte Einnahme dieser Nootropics und der Gabe von Nährstoffen und Kräuter sich die, wir haben positive langfristige Auswirkungen. Wir haben zum Beispiel eine dichtere graue Substanz, also der Bereich im Gehirn, der eben fürs Lernvermögen steht. Das alles verbessert sich tatsächlich auch bei einer langfristigen Einnahme. Also nicht nur die kurzfristigen und temporären Auswirkungen, sondern eben auch langfristig.
Das heißt, es bleibt dann auch, wenn ich es nicht mehr nehme, habe ich mir diese graue Schicht aufgebaut sozusagen.
Genau, die wird dichter. Die wird tatsächlich dichter.
Ja.
Mhm. Genau. Was nicht zu sehen ist, dass ich dann irgendwann, wenn ich die Nährstoffe nicht mehr nehme, dass ich vielleicht auf einem gleichen Level performe, wie wenn ich auf diesen Substanzen bin. Das ist so nicht zu sehen. Dennoch habe ich einen langfristigen Erfolg oder eine langfristige Verbesserung meiner neuronalen Strukturen.
Und das Nootropics, hast du gesagt, heißt das, gell?
Nootropics nennt sich das Ganze.
Und das ist das Acetylcholin, was für den, also darin...
Diese Nootropics, die würden dann zum Beispiel die Produktion von Acetylcholin, dieses Neurotransmitters, unterstützen beispielsweise. Mhm. Oder eben dessen Abbau hemmen oder eben die Wirkung verlängern.
Mhm. Und sowas bekomme ich nur über Supplements hin und kann das nicht über eine bestimmte Ernährungsweise mit natürlichen Lebensmitteln erzeugen? Also, dass ich zum Beispiel Acetylcholin damit steuern könnte?
Genau, da sind wir tatsächlich schon im Bereich Superhuman. Mhm. Das ist jetzt nicht wirklich machbar über, ich esse jetzt ein super leckeres Steak mit Grillgemüse.
Mhm, okay.
Da muss ich tatsächlich, das ist der Superhuman-Punkt, da müsste ich schon wirklich gezielt mit Nährstoffen, mit Kräuter arbeiten.
Ja, okay, so spannend. Und du hast eben gerade auch das Biohacking angesprochen. Und das, worüber ich immer wieder stolpere, wenn ich da, also ich bin da jetzt nicht so tief in dem Thema drin, aber es wirkt auf mich teilweise so, dass man ja schon sehr kontrolliert ist mit sich selber und sehr stark, sehr starr ist und sich sehr doll an Regeln hält. Birgt es auch eine Gefahr der Selbstoptimierung an der Stelle, dass ich vielleicht sogar mich dadurch wieder stresse, weil ich versuche, mich so bestmöglich hinzuoptimieren? Wie ist deine Meinung dazu?
Ja, absolut. Also ich glaube schon, das ist natürlich vom Individuum abhängig. Ne? Es gibt immer wieder Gefahren in der Biohacking-Szene. Wir versuchen jetzt nicht irgendwo Substanzen einzusetzen, die nicht tatsächlich untersucht sind. Also wir gehen dann nicht auf Microdosing oder solche Sachen. Wir gehen schon eher auf natürliche Substanzen ein, weil auch das zeigt einfach sehr, sehr gute Erfolge. Mhm. Und natürlich gibt es wie in allem immer wieder Menschen, die irgendwo was übertreiben. Und es gibt natürlich auch Menschen, die sich dann vielleicht auch Stress machen. Auch in Sachen Ernährung kann ich mir Stress machen, wenn ich ständig das Richtige essen möchte. Ne? Dann kann das auch ein mentaler Stress für mich darstellen. Mhm. Aber das ist dann eher wiederum einfach eine Mindset-Frage. Wie gehe ich damit um?
Ja. So spannend. Hey, was bedeutet für dich ein gesunder Lebensstil?
gesunder Lebensstil bedeutet für mich, in erster Linie auch auf nichts zu verzichten. Mhm. Weil das kommt jetzt vielleicht so rüber, dass wir versuchen, alles zu optimieren. Und selbstverständlich, in erster Linie versuchen wir aber erstmal auszubalancieren. Das heißt, denjenigen Systemen Unterstützung geben, die halt eben gerade brauchen, um wieder auf einem normalen Niveau zu kommen oder eben zum optimierten Zustand. Dennoch, ein gesunder Lebensstil ist für mich einfach auch mal kein Mönch zu sein und halt auch mal schon einmal, was weiß ich, eine Pizza zu essen. Also auch ich esse sicherlich einmal in 2 Monaten oder so eine Pizza. Ist jetzt nicht so, dass ich oft Lust habe auf eine Pizza, aber manchmal isst man dann einfach auch mal eine Pizza. Und wenn man in Italien Urlaub ist, dann isst man auch mal eine handgemachte Pasta. Und sowas gehört einem auch dazu. Auch eine Schokolade, dann kann man aber auch schauen, dass man eine gute Schokolade zu sich nimmt. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall schon so mein erster Punkt, aber definitiv zu einem gesunden Lebensstil gehört einfach auch ausreichend Schlaf, guter Schlaf. Ne? Nicht nur, weil ich vielleicht 8 oder 9 Stunden im Bett liege, bedeutet das, dass ich auch 8 oder 9 Stunden schlafe. Mhm. Wichtig ist ja eben vor allem die Qualität. Bewegung ist auch wahnsinnig wichtig. Das wird häufig immer unterschätzt, denke ich. Man versucht immer irgendwie so eine Pille zu finden, die einem irgendwas ersetzt. Das gibt's nicht. Also man muss sich schon, und man soll sich auf jeden Fall auch bewegen. Und das oft. Wichtig ist aber auch für mich, dass wir wieder lernen, dankbar zu sein für kleine Sachen. Wir sind irgendwie heute in den Dschungel angekommen, von nonstop Einfluss. 24/7 wird unser Gehirn bearbeitet. Und wir reflektieren sehr, sehr selten und man ist sich Dingen einfach auch gar nicht mehr so bewusst. Also Dankbarkeit, kleine Dinge finde ich total wichtig, dass man sowas macht. Ja, und dann glaube ich, dann kann man auch den Alltag gut durchstehen.
Super, so schön. Danke fürs Teilen und ich könnte noch Stunden mit dir weiterquatschen. Vielleicht gibt es irgendwann mal einen Teil 2, wer weiß.
Gerne.
Bevor ich zu meinen abschließenden Fragen komme, magst du noch einmal sagen, was bei dir als nächstes ansteht, wo man dich finden kann, wenn man sich mit dir connecten möchte, wenn man mit dir zusammenarbeiten möchte vielleicht oder eine selbst vielleicht Gesundheitscoach oder Trainer ist und sagt, ich möchte mich da weiterbilden, also gar nicht als Endkunde, sondern eben um das vielleicht auch wieder bei mir mit reinzubringen in meine Praxis. Genau.
Ja. Ja, Informationen gibt es auf der Internetseite. Das ist www.innex-health.com. Da kann man mich kontaktieren. Auf der Seite findet man gleichzeitig Informationen über die Academy. Wir haben unterschiedlichste Ausbildungsmodule zu den unterschiedlichsten Bereichen, über die wir jetzt gesprochen haben. Was steht an? Es steht natürlich, muss das Aktuelle anstehen. Wir sind ja, wer sich das auch gerade anhört, in welcher Zeit, wir sind gerade in Corona, dementsprechend wir stellen auch gerade um auf online, das war eh geplant, eigentlich in der 2. Hälfte des Jahres, jetzt kommt es schon früher, das heißt die Online Academy steht an, die Ausbildungen wird es jetzt in naher Zukunft schon über die Online Academy eben geben und was steht noch an, Ende des Jahres steht möglicherweise da greife ich jetzt schon tatsächlich zu weit vor, jetzt habe ich es aber schon ausgesprochen, über eine neue Location, über einen Umzug, aber wie gesagt, das ist noch nicht fix. Also fingers crossed, dass das klappt für uns.
Okay, also Location wäre dann München, München, genau. Super, so cool. Ja. Ich werde das auch nochmal in die Shownotes mit aufnehmen, genau, dass man dich da schnell finden kann. Sehr super. Schön. Genau, abschließend habe ich immer so ein paar Fragen, die sich wiederholen bei meinen Interviewgästen. Bevor wir da aber reinkommen, würde ich nochmal bei der gesunden Lebensweise bleiben, weil du da ja wirklich auch Experte bist. Und was erwartet uns deiner Meinung nach in den nächsten Monaten und Jahren im Bereich der gesunden Lebensweise? Nicht nur Ernährungsweise, Lebensweise.
Ja, da bin ich eigentlich ganz positiv. Es gibt immer viele Menschen, die so hinter Negativschlagzeilen glänzen. Ich versuche immer, hinter positiven Schlagzeilen zu glänzen, auch wenn das für viele nicht so interessant ist. Es gibt ja auch keine, die Good News Tageszeitung gibt es ja leider auch nicht.
Es gibt auch eine Website, glaube ich, mittlerweile, die das wirklich versuchen und die auch ins ZDF Morgen TV möchten, ja. Weil es das mehr braucht. Ja.
Also bin ich ein großer Fan von. Von daher, ich glaube, dass sich vor dem Hintergrund, dass es eben so viel Schlechtes auch gibt, so viele Gifte und so viel schlechte Ernährung, dass es eben auch viele, viele Menschen gibt und viele, viele Bewegungen gibt, die eben Gesundheit oder gesunden Lebensstil unterstützen. Ich glaube, das wird immer größer. Gesundheitsbranche boomt, glaube ich. Von daher bin ich da ganz positiver Dinge.
Und gibt es so ein, zwei Sachen, wo du so hinschielst, vielleicht auch Richtung Amerika, wenn du sagst, du bist da auch gut vernetzt, was so auch im europäischen oder im deutschen Raum jetzt in den nächsten, ja, vielleicht paar Jahren zu erwarten ist?
Erstens glaube ich, dass es deutlich mehr Leute geben wird, die so arbeiten, wie wir es aktuell schon tun, weil das sind wir ja tatsächlich fast schon alleine auf dem deutschen Markt. Es gibt natürlich noch den einen oder anderen, der ähnlich arbeitet, aber wie gesagt, nicht viele. Ich denke, da wird es etliche mehr geben in den nächsten Jahren. Da gibt es natürlich sowas wie die Präzisionsmedizin, wie es in den USA eben schon betrieben wird, dass eben vor allem auch dass es in der Medizin ankommt, dass man mal auch Medikationen nach der Genetik des Einzelnen verabreicht, ob morgens, mittags, nachmittags, eben auch die Höhe der Medikation, dass es wirklich sehr, sehr individuell wird. Das wird sicherlich auch zu uns kommen, dieses Thema der Langlebigkeit. Man sagt ja nicht mehr Anti-Aging, man sagt ja Langlebigkeit. Ich denke, auch das wird sich in den nächsten Jahren entwickeln oder weiterentwickeln und auch bei uns Fuß fassen. Es wird immer wieder neue Therapieformen geben, sowas wie die Peptidtherapie, die eben gerade sehr im Boomen ist. Peptid einfach nur eine Aneinanderreihung von mehreren Aminosäuren, die einfach in unserem Organismus so viele positive Auswirkungen haben. Also auch das wird sicherlich kommen. Spannend bleibt. Also es gibt sehr, sehr viel Neues, was da kommen wird.
Ja, und die Forschung ist da ja auch gerade echt auch bezüglich der Darmgesundheit noch ein bisschen fast in den Kinderschuhen. Also es ist, absolut. Ich bin auch sehr gespannt, wie es sich dahingehend weiterentwickeln wird. Ja, super gut. Du, kannst du Literatur empfehlen, Bücher empfehlen, die du jetzt auch vielleicht in dem Kontext Epigenetik oder so holistische Gesundheit gerne auch weitergibst an andere Trainer oder auch an den Endkunden sozusagen, wo du sagst, hey, da kann man sich mal aufschlauen. Du hast Joe Dispenza genannt, ich weiß nicht, also ich will dir jetzt gar nicht reingrätschen.
Also klar, Joe Dispenza, einer davon. Hinter mir sieht man schon einiges an Literatur. Da gibt es natürlich zu den einzelnen Bereichen, gibt es ja so, so viele Bücher. Es gibt meines Wissens noch sehr, sehr wenig Bücher, die so allumfassend sind oder auch so Zusammenhänge auch darstellen würden. Noch nicht. Mein Buch wird im Dezember erscheinen. Das Buch wird heißen Funktionelle Ernährung und es erscheint im Riva Verlag. Worum geht's? Es geht natürlich um die Themen Schlaf, funktionelle Ernährung, Darm, Hormonsystem, Detox. Das sind die Themen, um die es geht. Dennoch, für Bücher über Epigenetik, zum Beispiel Bruce Lipton ist ein super Autor, den man da erwähnen mag. Zum Thema Hormonsystem gibt es natürlich auch zu jedem einzelnen Hormon gibt es natürlich unterschiedlichste Bücher, also da gibt es eine Fülle. Aber wer sich da vielleicht mit Bruce Lipton mal einlesen mag zum Thema Epigenetik, das ist schon breit gefächert. Ein anderes wäre zum Beispiel Super Genes von Deepak Chopra. Yes. Deepak Chopra eben auch ein super, so also einer der einflussreichsten Persönlichkeiten in unserem Jahrhundert, ja. Der eben super Bücher schreibt und der hat auch ein sehr, sehr gutes Buch zum Thema Epigenetik.
Cool. Und dann kannst du bei dem Hormonsystem eins rauspicken, wo du sagst, so dass, wenn man anfangen möchte, vielleicht, dass man da ganz gut dabei ist?
Also auch da kenne ich nicht wirklich ein Buch, was da wiederum das komplette Hormonsystem, wir haben ja so viele unterschiedliche Hormone. Amy Jaschko zum Beispiel, die Schilddrüsenrevolution, Amy Myers ist das, Amy Myers, die Schilddrüsenrevolution, das ist das Buch. Geht es eben vor allem darum, wie kann man auf die Schilddrüse einwirken, was hat die Schilddrüse für Auswirkungen, wie wird sie beeinflusst? Sie wird beeinflusst durchs Verdauungssystem, durch Cortisol, auch durch weibliche Hormone, durch Östrogene. Das heißt, die Schilddrüse ist im Endeffekt ein leidtragendes Organ. Und dann gilt es nicht, auf die Schilddrüse einzuwirken, sondern die anderen Systeme erstmal auszubalancieren. Und dann wird die Schilddrüse selbst quasi geheilt. Also Amy Myers ist da ein super Buch für zum Beispiel.
So spannend. Danke dir fürs Teilen. Hast du selber Vorbilder oder Mentoren oder inspirierende Menschen, zu denen du so ein bisschen aufschaust oder genau, wo du dich an deren Leitbildern du dich orientierst? Sei es jetzt fiktiv oder also fiktiv im Sinne von, du musst sie nicht persönlich kennen.
Also ich hab unterschiedliche und mehrere Mentoren, da ich einfach auch in so viele unterschiedliche Richtungen versuche reinzuschnuppern, weil ich einfach auch so ein breites Interesse habe. Von daher, eine meiner Mentoren im Bereich der Epigenetik ist die Lucia Aronica von der Stanford-Universität. Ist eine Italienerin, die über die Oxford-Universität dann nach Stanford kam. Durfte sehr viel lernen von ihr zum Thema Epigenetik. Daniel Stickler ist einer meiner Mentoren aus dem Bereich der Genetik. Ja, ich glaube, bei denen würde ich es jetzt erstmal belassen. Mhm. Dann gibt es natürlich noch Menschen aus der angewandten Neurologie. Darüber haben wir jetzt heute gar nicht gesprochen. Von daher würde ich es jetzt einmal bei den zwei schon mal stehen lassen. Das waren die Hauptthemen, Epigenetik und Genetik. Dann gibt es natürlich noch unterschiedlichste Professoren aus meinem weiterführenden Studium der funktionellen Medizin, die da einen großen Einfluss auf mich hatten und auf das heutige System. Ja. Aber lassen Sie mal stehen bei der Lucia Aronica und beim Daniel Stickler. Okay.
Was macht sie für dich zu einem Vorbild? Gibt es da bestimmte Charakteristika oder Arten, wie sie Themen transportieren?
Ja. Ja, ich würde weniger tatsächlich von einem Vorbild sprechen als von einem Mentor. Und ein Mentor ist für mich einfach jemand, der mich da in meinem Wissen unterstützt hat oder es weiterhin tut und mir einfach viel gelernt hat.
Okay, cool, super. Und eine abschließende Frage, die muss ich aus Selbstironie ein bisschen stellen, ist, was bedeutet Glück für dich?
Ja, das ist dein Nachname, ne?
Ja.
Was bedeutet Glück für mich? Ich glaube, ist ja schon eine philosophische Frage, von daher müsst ihr wahrscheinlich ein bisschen länger nachdenken, aber der spontane Gedanke geht eher dahin, Glück hat man selbst in der Hand. Mhm. Und das hat eben wieder auch den epigenetischen Hintergrund. Ne? Also viel Mindset, mein Glück liegt in meinen Händen. Von daher, all das, was ich erreichen will, bin ich im Endeffekt in der Lage zu erreichen mit der richtigen Einstellung.
Ja, so schön. Vielen, vielen Dank, Sebastian. Es war mir eine Ehre, dich heute hier zu haben zu dürfen im Podcast. Und ich bin mir sicher, dass ganz, ganz viele Zuhörer da draußen, also wenn sie nicht schon vorab Interesse hatten an dem Thema, spätestens jetzt die Ohren gespitzt haben und vielleicht der ein oder andere auch nachrecherchiert. Genau, so toll. Danke für deine Zeit. Und ja, wer weiß, Part 2, ich bin offen für alles. Also es würde mich sehr freuen, wenn wir uns irgendwann in der Zukunft mal wiedersehen.
Ja, gerne. Ja, vielen Dank für die Einladung, hat recht Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ich danke dir fürs Zuhören und hoffe, dass dir der zweite Teil des Interviews mit Sebastian ebenfalls gefallen hat. Und ja, wenn du mehr zu dem Thema erfahren möchtest oder dich belesen möchtest, alle Bücher und auch alle Kontakte zu Sebastian, die wir besprochen haben im Interview, findest du ebenfalls in den Shownotes. Diese findest du kompakt auf meiner Website sinjasglück.com unter Podcast. Und für heute wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und sende dir ganz liebe Grüße. Bis zum nächsten Mal und alles Liebe, deine Sinja.